ARD. Der Tag in Berlin und Brandenburg. Der Podcast mit dem Neuesten aus der Region.
Der Tag in Berlin und Brandenburg. Ich bin Jessica Wiener. Ich grüße Sie. Berlins berühmte Silvesterparty am Brandenburger Tor. Sie könnte dieses Jahr ausfallen. Der private Veranstalter wird die Feier nicht mehr durchführen. Der Grund: Der Berliner Senat streicht seinen Zuschuss. Das sorgt für unterschiedliche Reaktionen. Landespolitikreporter Jonas Wintermattel fasst sie zusammen.
Kritik an der Absage kommt unter anderem von der SPD. Deren kulturpolitische Sprecherin Melanie Kühnemann-Gruno bedauerte die Entscheidung des Senats.
Eine große zentrale Feier und ein zentrales Feuerwerk ist eigentlich das, was wir uns immer wünschen in Berlin. Anstelle dieser vielen privaten, zum Teil auch grenzwertigen Böllerei in den Bezirken. Berlin präsentiert sich mit der Silvestershow seit vielen, vielen Jahren in der gesamten Welt. Und meiner Meinung nach sollte man diese Tradition nicht gefährden.
Die AfD-Fraktionsvorsitzende Christine Brinker bezeichnete die Party als Investition in den Berlin-Tourismus und nannte das aus ein kurzgedachtes Signal. Für den wirtschaftspolitischen Sprecher der CDU, Christian Gräf, sei es wiederum nicht nachvollziehbar, dass eine kommerzielle Veranstaltung dauerhaft nur durch öffentliche Mittel stattfinden konnte. Der Hotel- und Gaststättenverband befürchtet durch die Absage Einbußen, so DEHOGA-Geschäftsführer Gerrit Buchhorn.
Die Silvesterveranstaltung am Brandenburger Tor ist natürlich ein wichtiges Aushängeschild für Berlin mit großer Strahlkraft, auch über die Stadtgrenzen hinaus, und ist ein wichtiger Impuls für den Tourismus, für Hotellerie und Gastronomie. Und von daher würden wir es sehr, sehr begrüßen, wenn hier eine tragfähige Lösung stattgefunden wird, damit das Ereignis auch stattfindet.
Die Senatskanzlei bestätigte dem RBB, man sei in Gesprächen zur Frage, ob es etwas anderes, wie zum Beispiel ein Feuerwerk am Brandenburger Tor, geben könnte. Ob der Senat dafür Geld geben würde, ließ die Senatssprecherin offen. Eine halbe bis 1 Million Euro hatte der Senat bislang jährlich für die Silvesterparty am Brandenburger Tor beigesteuert.
Und das will er in diesem Jahr eben nicht mehr tun. Informationen waren das von unserem landespolitischen Reporter Jonas Wintermantel. Vor 5 Jahren ist in Brandenburg der Pakt für Pflege gestartet. Das Ziel: Die Städte und Gemeinden sollten mehr dafür tun, dass ältere und pflegebedürftige Menschen länger zu Hause leben und versorgt werden können. Inzwischen machen über 85% der Kommunen mit beim Pakt für Pflege, schaffen spezielle Angebote und bekommen dafür Geld vom Land. Andere Bundesländer haben das Konzept inzwischen übernommen. Jetzt hat die neue Landesregierung den Pakt für Pflege verlängert. 11 Millionen Euro sind dafür pro Jahr eingeplant. Wofür die eingesetzt werden, weiß Landespolitikreporterin Amelie Ernst.
Post vom Bürgermeister. Die gab es für alle Menschen über 80 in den Gemeinden Schönefeld, Zeuthen, Eichwalde und Schulzendorf. Die Botschaft: Wer Hilfe braucht, der bekommt sie. Und wer sich zurückmeldet, der bekommt auf Wunsch Besuch von einer der 4 Pflegekoordinatorinnen der 4 Gemeinden, sagt Schönefelds Bürgermeister Christian Henschel.
Wie sieht's bei Ihnen aus? Kann ich Ihnen irgendwie helfen? Klappt es mit dem Haushalt? Haben Sie eine Familie, die Sie vielleicht unterstützt, auch beim Einkauf? Und in den ländlichen Bereichen bei uns, Kiekebusch beispielsweise oder Rothberg, da ist es wirklich so, Sie bekommen keine frische Gurke, wenn Sie keine Familie haben oder keinen Freund, der Sie da beim Einkaufen unterstützt. Genauso ist es, wenn Sie niemand zum Arzt fährt, dann werden Sie nicht ärztlich versorgt.
Kümmern im Verbund nennt sich das Projekt, das die 4 Gemeinden mit dem Geld aus dem Pakt für Pflege finanziert haben. Ähnlich wie die Schwester Agnes aus dem DDR-Fernsehen kommen die Pflegekoordinatorinnen auf einer Schwalbe zum Hausbesuch vorbei. Wenn nötig, auch mehrmals.
Und wir haben tatsächlich bei diesen Besuchen teilweise auch ganz schlimme Situationen feststellen müssen. Ja? Wo wir dann Senioren antreffen, wo dann schon ein Fuß halb weggefault ist, weil sich niemand drum kümmert.
Mit den neuen Förderrichtlinien bekommt jede Brandenburger Kommune pauschal 20.000 Euro als Sockelbetrag. Der Förderhöchstbetrag für Landkreise und kreisfreie Städte steigt auf 180.000 Euro. Was mit dem Geld genau passiert, das können die Gemeinden selbst entscheiden. Allerdings müsse es konkret darum gehen, eine Pflegebedürftigkeit zu verhindern oder hinauszuzögern, so Gesundheitsministerin Britta Müller.
Also der Grundsatz ist, dass die Menschen einfach auch erstmal zu Hause bleiben wollen, solange wie es geht. Wir dürfen aber auch nicht vergessen, dass die stationäre Pflege immer teurer wird. Wir haben momentan einen sehr hohen Eigenanteil, der kaum noch aufgebracht werden kann. Das ist erstmal das Bedürfnis, aber es ist natürlich finanziell auch immer noch anders, als wenn ich in eine stationäre Einrichtung gehe. Und natürlich ist es auch eine Frage des Personals.
Denn der Bedarf an Pflegepersonal steige und könne nicht allein mit mehr Ausbildung und Anwerbungen im Ausland gedeckt werden, so die Ministerin. Deshalb sind Ideen gefragt, wie auch die Wohnberatung, die der Landkreis Elbe-Elster über den Pakt für Pflege finanziert. Susanne Wartenburger hat das Projekt mit auf den Weg gebracht.
Der Betroffene selbst ruft an oder aber auch ein Angehöriger. Der Papa ist mehrfach gestürzt als Beispiel und die Angehörigen haben einfach Angst, den jetzt weiter alleine leben zu lassen. Innerhäuslichkeit, wo echt schon die Frage oft stand, ist ein Umzug in ein Pflegeheim nötig? Und da kommt dann die Wohnberatung ins Spiel, wo man sagt, ein Haltegriff an verschiedene Stellen oder aber ein Treppenlift, dass er mit der Treppe nicht stürzt. Oder die Verbreiterung von Türen, dass man auch mit Rollator oder Rollstuhl in der Wohnung wieder frei beweglich ist, sind große Themen in der Wohnberatung.
Allerdings ist auch der neue Pakt für Pflege befristet auf 2,5 Jahre. Fast alle Träger und Kommunen würden sich wünschen, dass ihre Projekte und vor allem die Mitarbeiter auch auf Dauer finanziert werden. Denn der Bedarf ist da.
Informationen von Amelie Ernst. Seit Mai ist er im Amt, der neue Polenbeauftragte der Bundesregierung, der CDU-Bundestagsabgeordnete Knut Abraham aus dem Elbe-Elster-Kreis. Jetzt ging es für ihn zum ersten Besuch an die Grenze in die deutsch-polnische Doppelstadt Guben-Gubin. Ein Besuch in durchaus angespannten Zeiten, den der Beauftragte mit Lockerheit, aber auch einer klaren Ansage absolvierte, berichtet rbb24-Reporterin Iris Wussmann.
Hände schütteln an der Neißebrücke. Das gemeinsame deutsch-polnische Polizeiteam seit 5 Jahren auf Streife ist das Vorzeigeprojekt der Städte. Daran, so berichtet Julia Balzarzak, ändern auch die Entwicklungen der letzten Wochen nichts.
Also ich habe eher so ein bisschen so von den Bewohnern und Bewohnerinnen so eine kleine Sorge verspürt. Sie bleiben, oder? Also die haben eher nachgefragt, ob wir nach wie vor weiterhin funktionieren. Ja, wir brauchen die Gubiner Seite, wir brauchen die Gubener Seite. Also wir können nicht mehr ohne einander.
Der Polenbeauftragte nimmt wahr, hier direkt an der Grenze ticken die Uhren etwas anders, als in Berlin und Warschau diskutiert wird.
Und deswegen sehe ich meine Rolle vor allem darin, ein Anwalt für die Grenzregionen zu sein. Und deswegen kam es mir eben darauf an, auch zu schauen, wie es tatsächlich an der Grenze, an der Granica ist.
Was nicht heißen soll, dass es hier keine Probleme gibt. Der Gubener Bürgermeister Fred Maro nennt die sogenannte A1-Bescheinigung.
Also jedes Mal, wenn ich nach Gubin gehen muss, muss ich ein besonderes Formular ausfüllen. Das kann ja wohl nicht mehr europäischer Maßstab sein.
Neben dieser Hürde ist da, so Heiko Jahn, Geschäftsführer der Wirtschaftsregion Lausitz, die Angst, dass die Grenzkontrollen die positive Entwicklung ausbremsen könnten.
Gerade die deutsche Seite ist unsensibel vorgegangen, hat die Kontrollen eröffnet. Dann war es quasi logisch, dass die polnische Seite nachzieht und alle in der Runde heute hoffen, dass man das auch zurückhaltend durchführt, dass sie schnellstmöglich beendet werden.
Bei Knut Abraham rennt er damit offene Türen ein. Dieser betont einmal mehr, dass die Kontrollen nur zeitlich begrenzt sein dürfen, denn der europäische Rahmen gebe etwas anderes vor, die Außengrenzen zu schützen.
Jetzt ist es allerdings wichtig zu zeigen, dass wir als neue Bundesregierung auch eine neue Migrationspolitik machen. Aber das Ziel muss die schnellstmögliche Aufhebung der temporären Grenzkontrollen sein, selbstverständlich auf beiden Seiten.
Sagt der neue Polenbeauftragte der Bundesregierung, der CDU-Bundestagsabgeordnete Knut Abraham. Er war in der deutsch-polnischen Doppelstadt Guben-Gubin unterwegs und rbb24-Reporterin Iris Wussmann war dabei. Am Freitag geht sie los, die große Generalsanierung der Bahnstrecke Hamburg-Berlin. Das heißt für viele Brandenburger Gemeinden keine Zuganbindung mehr und das für 9 Monate. Davon betroffen ist unter anderem auch die Stadt Falkensee im Havelland. Wie bereitet man sich dort darauf vor? rbb24-Reporterin Magdalena Bienert hat sich umgehört.
Termin im Rathaus. Der stellvertretende Bürgermeister Thomas Züller wedelt mit grün-roten Flyern, denn er ist sicher.
Also es ist eigentlich keine Sache, die jetzt jemanden überraschen könnte. Wir gehen aber trotzdem davon aus, dass sich Bürgerinnen und Bürger auch heute noch nicht ausreichend informiert fühlen. Ich werde mich Freitag früh mal an den Bahnhof stellen, um zu gucken, nicht um hämisch zu sein, um zu sagen, hey, habt ihr noch nicht gewusst, sondern vielleicht kann man doch dem einen oder anderen noch mal eine Hilfe geben. Ich habe dann auch ein paar Flyer dabei.
Wie erreiche ich trotzdem mein Ziel, steht auf dem Flyer. Klar, es wird Schienenersatzverkehr geben. Die Busse fahren alle halbe Stunde von den Bahnhöfen Seegefeld, Finkenkrug und Falkensee nach Dalgo-Döberitz. In den Ferien kein Problem, aber was, wenn die Schule wieder losgeht?
Wir haben ja die regulären Linien, zum Beispiel nach Dalgo zu fahren über die 653, die allerdings auch dann ab 8.9. natürlich den Schülerverkehr aufnehmen muss. Das heißt, das Berufsleben im weitesten beginnt nach der Sommerzeit wieder und wir erwarten eigentlich, dass das noch der Höhepunkt wird, weil viele sich dann erst neu und umorientieren müssen.
Schülerin Therese braucht schon jetzt 40 Minuten zur Schule. Nach den Ferien wird es mindestens eine Stunde sein.
Es wird dann sehr, sehr schwer, weil die Bahn fahren ja dann nicht und meine Eltern können mich ja dann nicht immer hinbringen.
Gegebenenfalls müsse die Bahn die Taktung der Ersatzbusse erhöhen, so Züller. Die Stadt selbst hat schon ihren Teil beigetragen, die Radwege nach Dalgo nochmal ausgebessert und in Falkensee eine weitere Tempo-30-Zone und provisorische Fußgängerüberwege eingerichtet, um die Verkehrssicherheit zu gewährleisten. Denn was klar sein dürfte bei einer Gemeinde ohne Bahnanbindung.
Insofern werden viele feststellen, dass es auf den bisherigen Straßen zu deutlich mehr Verkehr kommen wird nach und nach.
Seit Juni beteiligen sich Falkensee, Nauen und Brieselang außerdem an der bundesweiten App Pendler mit A. Hier können sich Pendler kostenlos registrieren und Mitfahrer finden. Ein Angebot, das es schon heute gibt und auch über die Streckensanierung hinaus.
Falkensee rüstet sich für die Generalsanierung der Bahnstrecke Hamburg-Berlin. Der Bericht war von rbb24-Reporterin Magdalena Bienert. Und das war der Tag in Berlin und Brandenburg.
Sie möchten bestens informiert bleiben? Dann hören Sie morgen wieder rein. Und hier noch ein Podcast-Tipp. In Polen. Aus dem ARD-Studio Warschau mit Einblicken in unser Nachbarland. Zu hören auf allen Podcast-Plattformen und in der ARD-Audiothek.